Hallo aus Berlin, hallo vom S-Bahnhof Hermannstraße. Wir wagen uns heute nach einer längeren Corona-Pause endlich wieder in die Ringbahn, natürlich mit Mund- und Nasenschutz, wie es sich gehört. Und bei mir ist eine Frau, die in ihrem Leben schon die unterschiedlichsten Dinge gemacht und erlebt hat. Mo Asumang war Ende der 90er Jahre eine der ersten afrodeutschen Fernsehmoderatorinnen und stand für die ProSieben-Sendung Liebe Sünde vor der Kamera. Sie hat zwischenzeitlich als Taxifahrerin in Berlin gearbeitet und als Synchronsprecherin, hat eine Bar in Mitte gegründet. Und vor allem war sie als Regisseurin, Drehbuchautorin und Produzentin tätig und hat das Buch Mo und die Aria geschrieben, in dem sie sich mit ihrer eigenen Identität auseinandersetzt und gegen eine Sache stark macht, über die wir auch heute sprechen wollen, Rassismus. Dafür hat sie unter anderem und für ihr vielfältiges Engagement das Bundesverdienstkreuz am Band erhalten. Und ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Eine Runde Berlin mit Mo Asumang. Los geht's.
Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
Oh, die ist sehr
in die Mitte.
Voll. Ja, wir können es versuchen. Oder wir bleiben erstmal kurz stehen vielleicht und nehmen Platz, wenn...
Okay.
Oh ja.
Ja. Sollen wir das zumachen? Oder wir gehen hier hin, guck mal. Wir stellen uns da hin.
Wir gehen mal hier rüber.
Okay.
So, gehen wir mal. Ja, wir... gehen mal rein.
Komm, wir stehen einfach.
Okay, stellen wir uns erstmal in die Mitte. Geht doch auch so.
Ja, hier ist doch auch gut.
Mal gucken, wann was frei wird. Also die Bahn ist auf jeden Fall sehr voll. Mo.
Ja, hi.
Schön, dass es geklappt hat.
Ja, ich finde es wirklich absurd. Wir stehen hier beim Interview in der S-Bahn, also in der Ringbahn. Unglaublich, habe ich noch nie gemacht.
Ja, es ist auch echt gerade kein Platz frei, aber fangen wir einfach mal so an. Also wir sind jetzt gerade in der S-Bahn-Station Hermannstraße eingestiegen. Du hast dir den Ort ausgesucht, wie die Gäste das hier immer machen dürfen. Warum?
Weil ich hier in der Nähe gewohnt habe und da was Absurdes erlebt habe. Und zwar war
von welcher Zeit sprechen wir gerade? Welchem Jahr ungefähr?
Ja, das ist schon lange her. Also jeder, der Fußball begeistert ist, der weiß jetzt sofort, Deutschland hat die WM gewonnen. Das war so in der Zeit, als die Mauer gefallen ist. Und alle waren total happy und haben sich total gefreut. Und ich natürlich auch. Und ich war also mittendrin und voller Freude. Autokorsos sind gefahren, haben die Deutschlandfahne rausgehalten. Und irgendwie hatte ich so das Gefühl, ich bin nicht so richtig mit dabei. Weil es Leute gab, die mir also wirklich böse Worte an den Kopf geknallt haben. Was für mich natürlich nicht so schön war. Und meine Freude eigentlich, die Freude, hey, ich hatte so viel Freude. Die war plötzlich weg. Dann habe ich mir kurzerhand überlegt, okay, was mache ich jetzt? Ich gehe nach Hause. Ich habe da noch eine Piratenflagge. Und dann habe ich mich mit der Piratenflagge auf den Balkon gestellt, habe die Piratenflagge geschwenkt, während unten diese Autokorsos vorbeifuhren, gehupt haben mit der Deutschlandflagge. Und dann guckte ich so runter und dann stand da eine Nachbarin, zwei Stockwerke tiefer, die guckte dann zu mir hoch und ganz grimmig und sagte, aber das deutsche Brot fressen. Und das hat mich so geschockt.
Ja.
Und dann habe ich nur... Erstmal wusste ich gar nicht, was ich sagen sollte. Und dann habe ich so ganz klein, leise gesagt, ja, aber was soll ich denn sonst essen? Und das hat mich einfach total geschockt. Und das zeigt einfach mal, also als Afrodeutsche ist es einfach anders, in Deutschland zu leben.
Ja.
Auch jetzt, solche Sachen kannst du heute auch erleben, heutzutage.
Ist wahrscheinlich keine Seltenheit, würde ich mal denken, oder?
Nein,
dass sowas
nein,
noch passiert.
Nein, sowas passiert, ja. Also... Kinder sagen dir, sie gehen durch die Straßen und dann läuft jetzt jemand an ihnen vorbei, sie haben eine dunkle Hautfarbe und dann sagt irgend so ein Typ, jetzt wird's dunkel. Ne? Und dann geht das Kind nach Hause, ist einfach traurig. Und das ist nicht schön. Aber was eben so interessant ist, dass es eben doch ein ganz anderes Leben ist als Afrodeutscher oder Afrodeutsche. Im Gegensatz zu jemandem eben mit einer hellen Hautfarbe, der, ja, sag ich mal, normal aussieht, ne? Und auch spannend, dass eben in solchen Extremsituationen, Deutschland hat gewonnen, die waren die Sieger.
Ja.
Und in solchen Extremsituationen haben die, oh, da vorne ist ein Sitzplatz.
Hinsetzen.
Mensch, da können wir uns jetzt hinsetzen.
Aber cool. Erzähl weiter auf jeden Fall.
Oh, guck mal, hier könnten wir auch sitzen, egal.
Sollen wir da? Ja, dann lass doch.
Genau, hier
da
haben wir.
Hinten.
Hinten?
Dann wird frei.
Ach,
super.
Schön. Jetzt haben wir endlich einen Sitzplatz.
Hier.
Mache ich das mal hier.
Ja, dürfen wir.
So, wunderbar.
Danke
schön. Setzen wir uns jetzt hier hin.
Danke.
Wir sind auch ganz leise.
So.
Genau, ich dachte schon.
Okay.
Ja. Und in solchen Extremsituationen ist es tatsächlich so, dass, ich sage jetzt mal, der Deutsche, ja, der in Anführungszeichen, was sagt immer, Biodeutsch, das ist ein blödes Wort, dann entweder in die absolut positive Seite rutscht und also das Schönste hervorbringt, deutsch zu sein, ja, Literatur, feingeistig, sensibel, romantisch, oder aber in so eine totale Negativkacke reingerät und dann eben solche Sachen sagt wie, aber das deutsche Brot fressen oder geh doch zurück nach Afrika oder irgendwelche Sachen in dieser Richtung. Ne?
Wann hast du das hier in Berlin zum letzten Mal erlebt? Also
wann habe ich das zum letzten Mal erlebt? Also eher im Moment gerade über E-Mails, wobei ich da nicht weiß, ob das jetzt Deutsche sind oder ob das jetzt Berliner sind oder ob das jetzt vielleicht von Amerika aus irgendwie getippt wurde. Und dann haben die geschrieben, beim nächsten Rassenkrieg wirst du vernichtet. Rassenkrieg, ne? Das ist schon ein ziemlich heftiges Wort. Aber das ist das, was Rassisten wollen. Sie wollen einen Rassenkrieg erzeugen. Oh, hier klappert's.
Hier klappert's ziemlich laut.
Dann gehen wir
wieder
nach vorne.
Oh
Mensch, also, der Zuhörer denkt jetzt, was machen
die denn da?
Ja,
wir wandern eine Runde durch die S-Bahn. Es wird besser, es kann nur besser werden. Dürfen wir uns hier nochmal dazusetzen?
Ja?
Okay. Dankeschön.
Hier ist es auf jeden Fall ein bisschen ruhiger.
So, hier ist ruhiger. So, jetzt.
Oh, dankeschön. Hey, guck mal hier.
Wir wandern.
Setzen wir uns jetzt hier hin.
Es ist, alles jetzt für uns. Bleiben wir sitzen, versprochen.
Hier, das ist unser Platz. Hier kommt jetzt keiner hin.
Zuhörer.
Genau.
Ja, du hattest irgendwann mal, habe ich gesehen, in einem Interview gesagt, dass so eine bunte, vielfältige Stadt wie Berlin, da könne gar kein Rassismusgespenst eingepflanzt werden. Und in dem Interview selbst hast du dich dann aber nochmal korrigiert und hast gesagt, doch irgendwie schon. Also würdest du denn sagen, dass Berlin, weiß ich nicht, da irgendwie weiter ist, als es die anderen Städte vielleicht auch gerade hier in Deutschland sind? Oder ist es eigentlich überall gleich schwierig?
Ja, ich glaube, man muss einfach differenzieren. Man kann jetzt nicht sagen ganz Berlin, sondern man muss einfach schauen, in welchem Bezirk bist du jetzt gerade unterwegs. Und wenn du natürlich in Kreuzberg unterwegs bist, ist es schwierig, diesen Virus Rassismus einzupflanzen. Weil die Leute dort miteinander leben. Ja, sie leben miteinander, sie arbeiten miteinander, sie spielen miteinander oder, ja, keine Ahnung, sie leben. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied zu, ich sag mal, Reinickendorf, wo dann vielleicht eben nicht so viele Leute bunte Leute sind. Also in Reinickendorf könntest du natürlich diesen Rassismusvirus eher einpflanzen, weil Populisten den Menschen irgendwas erzählen von, die anderen sind so und so, die sind böse, die nehmen dir was weg, die überschwemmen uns und so weiter, ne? Und das glauben die Menschen dann eher, weil sie es halt eben nicht überprüfen können. In Kreuzberg sagst du, Mann, Mensch, Populist, was hast du da jetzt gerade erzählt? Mein Nachbar, Herr Öztürk, ja, da hole ich mir mal mein Salz oder wenn ich mal keine Milch zu Hause habe für meinen Kaffee, gehe ich dahin, der ist total dufte. Oder, hey, ich habe einen persischen Arzt hier gleich ums Eck, der ist spitze. Und ich habe Freunde, die sind Deutsch-Türken oder Afrodeutsche oder mit koreanischem Background. Und die Leute in Kreuzberg können das überprüfen und fallen dann eben nicht auf diese Populisten rein. Und in Gegenden, wo eben niemand ist, ja, oder wenige, da fallen die Leute eher da drauf rein.
Denkst du denn drüber nach? Also hast du das in deinem Kopf mit drin, wenn du dich durch Berlin bewegst, in welche Gegenden du jetzt eher gehst oder in welche nicht? Oder
naja, wir kommen ja nachher noch nach Lichtenberg und da habe ich auf jeden Fall ein paar Geschichten zu erzählen, die aber wirklich auch ganz schön ans Eingemachte gehen, ja.
Achtung,
deshalb, das heben wir uns für etwas später auf. Ja, ja.
Warst du letzten Samstag auf dem Alexanderplatz?
Ich war auf dem Alexanderplatz, aber ganz am Rand, muss ich sagen. Ich bin ja auch nicht mehr 18 und deshalb habe ich mich wirklich nur am Rand bewegt wegen Corona und aus Sicherheitsgründen. Aber ich habe es natürlich trotzdem irgendwie ganz gut mitverfolgen können. Ich habe die Menschen da langlaufen sehen und die waren so bunt und vielfältig und so viele, also Weiße, ja, die sich da solidarisch gezeigt haben mit George Floyd. Und das war also, da muss ich sagen, da könnte ich fast heulen, weil ich mich einfach so wahnsinnig freue, dass die Menschen einfach zusammenkommen und solidarisch sind und ja, Offenheit zeigen. Das hat mich wirklich sehr, sehr berührt.
Es konnte ja tatsächlich durch Social Media die ganze Welt mitverfolgen, was da in den USA passiert ist. Man konnte irgendwie sehen, wie 8 Minuten 46 der Polizist auf dem Nacken von George Floyd kniete, wie er mehrmals sagte, dass er keine Luft bekommt, nicht atmen kann, wie er weitermachte und nächste, wir wissen alle, später dann eben im Krankenhaus Übergang verstorben ist.
Was Türen glaubst du, automatisch öffnen.
Also glaubst du, das macht auch noch mal mehr mit den Menschen, weil man es jetzt eben sehen konnte, weil man es verfolgen konnte? Was hast du das erste Mal gedacht, als du dieses Video gesehen hast, was ja wirklich schlimm ist?
Also ich habe die Nachricht gehört und dann dachte ich, okay, da drunter ist so ein Video, das könnte ich jetzt anklicken. Aber das hörte sich schon so gruselig an, dass ich erstmal ein bisschen gezögert habe, tatsächlich dieses Video anzuklicken. Und dann habe ich so die ersten 10 Sekunden gedacht, oh, ich muss sofort ausschalten. Natürlich bin ich eben sehr viel unterwegs in diesem Kontext, Rassismus, und muss auch eben darüber sprechen oder auch will darüber sprechen. Und dann dachte ich, es ist meine Pflicht, jetzt eben da hinzuschauen. Oh Mann, also das war echt Wahnsinn. Und ich am liebsten, wenn man solche gruseligen Sachen sieht, dann möchte man am liebsten so die durch die Finger gucken. Also ich habe bei der Recherche zu meinem Film Die Aria, habe ich auch Material aus dem Holocaust, Auschwitz-Überlebende zum Beispiel, die ganz am Ende gezeigt wurden, ganz skinny. Dann habe ich immer so durch die Finger so durchgeguckt, weil ich bin auch eigentlich ziemlich sensibel, weiß nicht, ob man das so merkt, aber das hat mich wirklich total mitgenommen und ich kann auch nachher noch eine Geschichte erzählen, wie ich selber auch brutal zusammengeschlagen wurde, aber wir sind ja noch leider gar nicht an dieser Station. Ja, was soll man dazu sagen? Also der erste Moment ist natürlich Schock, Empathie mit dem Opfer, Empathie mit den Hinterbliebenen, weil er hatte ja eine Frau und ein kleines Mädchen, was man jetzt auch gesehen hat, und sie hat gesagt, Daddy changed the world. Ja, die saß bei einem Freund oben auf der Schulter und hat wirklich in die Welt hineingerufen, Daddy changed the world. Und das stimmt auch, ja.
Glaubst du, das ist ja eine Frage, die gerade auch wieder überall präsent ist. Kann das jetzt endlich die Welt verändern? Also wenn wir zurückgucken, 2014 gab es einen sehr, sehr ähnlichen Fall. Da hat Eric Garner, wurde in New York getötet und hat genau die gleichen Worte benutzt. Also hat auch damals schon gesagt, I can't breathe. Und jetzt sind wir irgendwie 6 Jahre später und haben immer noch die gleichen Probleme. Und man hat immer das Gefühl, es gibt dann diesen großen Aufschrei, aber diesen strukturellen Wandel, dass die Diskussion irgendwie mal weiterkommt, der fehlt noch so ein bisschen.
Ja, der strukturelle Wandel ist wichtig, aber es ist natürlich wichtig, dass die Gemeinschaft und vor allen Dingen Weiße, Schwarze, Hispanics, alle sehen, dass das eben so nicht weitergehen kann. Und da war eben bei diesem Fall tatsächlich auch ein Video mit dabei, wo man eben diesen Sadismus gesehen hat. Dieser Polizist war ja geradezu sadistisch. Und das ruft bei den Menschen, und zwar, ja, ich glaube, bei fast allen Menschen Empathie hervor. Und Empathie ist eine große Kraft. Und ich glaube, aus dieser Empathie, die kann einfach wirklich was erwachsen. Also wenn man jetzt nur erzählt, bla bla, da, ja gut, das geht da rein, da raus. Aber wenn du was siehst und empfindest Empathie, dann hast du auch plötzlich das Gefühl, ich will was machen. Jetzt will ich aktiv werden. Und es kann gut sein, dass das wirklich jetzt die Kraft gibt, dort eben den echten Change auch herbeizuführen. Aber es kann auch gut sein, dass übernächste Woche wieder irgendein neues Ding irgendwie kommt. Keine Ahnung, irgendwas mit Corona oder irgendwas anderes, was die Welt in Atem hält. Und passiert gar nichts. Aber also zumindest in Deutschland sind, glaube ich, sehr viele Leute aufgewacht und sind dabei, auch eben diesen strukturellen, institutionellen Rassismus anzugehen und da vielleicht auch mal eine Wende einzuleiten, vielleicht irgendeinen Ausschuss einzuberufen, wo sich Menschen zusammensetzen und überlegen, wie können wir das irgendwie in die Schulen bringen, dass wir vielleicht früher in den Schulen auch was machen. Und ja, also ich glaube, dass da auf jeden Fall gerade eine Menge los ist. Mit Trump in Amerika ist es natürlich noch eine andere Sache. Das muss man auch sagen. Also Barack Obama hat ganz, ganz viel aufgebaut. Gerade was das angeht, dass Menschen eben zusammenkommen, ja. Und ja, Trump zerstört es alles wieder, weil es kostet natürlich Geld. Und da zerstört er es, um halt einfach am Ende eine bessere Bilanz zu haben, eine wirtschaftliche. Ich möchte jetzt am liebsten ein Wort sagen, aber ich verkneife es mir, ja.
Ist wahrscheinlich eine große Wut auch, die da mitspielt.
Ja, da ist auch Wut dabei. Und ich glaube, dass dieser Mann auch sehr, dass er Menschen beeinflusst, die jetzt plötzlich das Gefühl haben, ich kann meine Wut, ja, mein Ärger auf Afroamerikaner zum Beispiel richten. Und ja, das macht doch der Präsident auch, dann kann ich das halt auch, ja. Und wir sind ja gerade in so einem Fahrzeug hier und fahren durch Berlin. Mir ist mal was in der Straßenbahn passiert. Das war jetzt zwar nicht hier, aber kann ich das auch erzählen?
Klar, auf jeden Fall.
Weil es passt irgendwie jetzt gerade so.
Wo war es denn?
Das war in Kassel, in meiner Heimatstadt, ja. Und da habe ich so einen kleinen Job gemacht, so in, da war ich noch nicht mal Studentin, irgendwie so davor, für ein paar Mucken und sollte Fahrgäste befragen und fragen, ob das Streckennetz okay ist für sie oder ob sie was verbessern wollen. Und einen Typen habe ich gefragt, der ein bisschen aussah wie ein Nazi, ja.
Wie sehen denn Nazis aus?
In der Zeit sahen sie noch sehr aus wie Nazis. Also der war also sehr auch typisch, ja, so Boldhead, so Glatze, wobei Glatze auch schön sein kann, aber in dem Fall war es irgendwie kein schöner Mann, ja. Und groß und breit war der auch, also der hatte echt Kraft. Und dann frage ich ihn so, gefällt Ihnen das Streckennetz? Wollte gerade meine Kreuzchen machen auf meinem Zettel. Dann nimmt er seine Hände, ja, geht mir an die Gurgel und zieht mich wirklich mit meinen Kopf nach oben. Ich hing also quasi echt an meinem Kopf und die Beine baumelten über dem Boden. Und dann hat das Ganze über von einer Straßenbahnhaltestelle zur anderen stattgefunden.
Waren da andere Passanten dabei? Ja. Hat da irgendwer was gesagt?
Da waren Leute dabei, die haben dann ihre Zeitung gelesen.
Und keiner hat reagiert?
Nein.
Und was hast du dann gemacht? Du bist dann einfach in der nächsten Station ausgestiegen und warst absolut
fassungslos. Er ist in der nächsten Station ausgestiegen und ist dann auf ein großes A-Arbeitsamt zugelaufen.
Hast du das angezeigt damals?
Nein. Und das ist auch zum Beispiel so eine Sache.
Nächste Station,
Westkreuz. Ich habe lange Zeit gedacht, Anfeindungen, körperliche Gewalt, das ist normal. Also das ist normal, dass ich als Afrodeutsche das so erlebe. Und das muss ich so hinnehmen. Das habe ich lange Zeit gedacht und habe mich deshalb überhaupt nicht gewehrt. Also ich habe das hingenommen, ich habe das nicht zur Anzeige gebracht und ja, bin dann einfach irgendwie traurig nach Hause. Habe natürlich diesen Job, den ich da hatte, wo ich ein paar Mucken verdienen konnte, habe ich dann auch noch am selben Tag gekündigt. Das habe ich schon gemacht. Also ich konnte da auch nicht mehr weitermachen, ja.
Du bist ja in Kassel geboren. Tatsächlich eine Stadt, die ich vor allem deshalb kenne, weil man mit dem Zug immer an Kassel-Wilhelmshöhe vorbeifährt.
Ja.
Und bist da geboren als Tochter eines Ghanas und einer deutschen Mama.
Mhm.
Wann würdest du denn sagen, wenn du sagst, das war irgendwie für dich normal und du bist damit aufgewachsen, wann war so der erste Moment, wo du für dich irgendwie begriffen hast, ich bin schwarz und irgendwie verschafft mir das einen Nachteil und das ist nicht richtig oder da ist dieser Nachteil, den ich dadurch habe.
Nächste Station.
Ich weiß nicht, irgendwann habe ich wahrscheinlich in den Spiegel geguckt und gedacht so, huch, ich bin schwarz. Ich kann mich an eine Situation erinnern, da war ich auf dem Spielplatz und Kinder, vielleicht war ich so 6 oder 7 und Kinder haben mir hinterhergerufen, Neger, Neger, Neger. Das darf man jetzt gar nicht sagen eigentlich, das ist das N-Wort, Punkt. Ja, oh Gott, jetzt habe ich es gesagt, verdammt. Aber es ist ja eine Live-Sendung, deshalb kann man es jetzt auch nicht rausschneiden. Aber das haben die zu mir gesagt und dann bin ich nach Hause zu meiner Oma und hab eben gesagt, ja, die haben das N-Wort zu mir gesagt. Und meine Großmutter hat dann ein bisschen überlegt und hat dann zu mir gesagt, dann sag doch du Kalkeimer.
Du Kalkeimer?
Kalkeimer, ja. Und ja, das habe ich mir dann gemerkt. Und wenn einer sowas zu mir gesagt hat, habe ich halt Kalkeimer gesagt. Und hab gedacht, ja, das hilft dann vielleicht ein bisschen. Ich muss sagen, ich habe in meiner Kindheit wirklich gute Freunde gehabt. Und die haben zu mir gestanden. Und so ist das ja heutzutage auch. Es gibt ja viele Leute, die haben Freunde, die ja irgendwie ein bisschen wuschelige Haare haben, dunkle Hautfarbe oder eine andere Religion. Und ja, die Deutschen sind trotzdem coole Leute, ja, weil sie sich auch mit ihrer Vergangenheit, dem Nationalsozialismus auseinandergesetzt haben. Und dieses Thema Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, das kennen sie eigentlich sehr gut. Und da gibt es eben auch ganz, ganz tolle Leute. Und das finde ich echt auch schade, dass man das viel zu wenig erwähnt, weil es gibt solche Kämpfer hier. Ich treffe sie überall. Und also denen möchte ich auch echt mal Dankeschön sagen, weil die geben mir so ein Gefühl von Sicherheit. Und wenn ich nicht wüsste, dass diese Leute da sind, dann ja, wäre es irgendwie auch doof.
Wenn wir über Nationalsozialismus reden, da hat ja auch, bist bei deiner Oma aufgewachsen und hast aber nach ihrem Tod dann auch erfahren, dass sie da als Schreibkraft für die SS gearbeitet hatte. Mhm. Was macht sowas dann mit einem? Also warst du alt genug, um das dann schon zu verstehen? Hast du dann mit deiner Familie darüber sprechen können? Oder?
Also ich habe das, ich glaube, 2 Monate oder vielleicht auch ein halbes Jahr, bevor ich meinen Film Die Aria gedreht habe, erfahren von meiner Mutter, die recherchiert hatte.
Ah, die wusste das auch nicht?
Nein, die wusste das auch nicht, ja. Okay. Also, das war einfach ein Geheimnis in der Familie. Und meine Mutter hat dann eben, ja, so alte Unterlagen rausgekramt und hat dann eben so einen Ausweis gefunden, wo eben genau drin stand, ja, Charlotte Henschke aus Dresden, Jahrgang 1908, war Schreibkraft oder genau genommen 1A-Schreiberin, also für den Chef, und hat geheime Dokumente dort geschrieben. Also war wirklich bei der SS. Und ich habe das aber erst nach ihrem Tod erfahren und das ist auch gut so. Weil wenn ich mir vorstelle, jetzt bin ich ja schon viel weiter, ich bin irgendwie gewachsen auch, was das Thema angeht, ich bin viel selbstbewusster, ich hatte ja gar kein Selbstbewusstsein als Kind, ja. Und wenn ich das damals erfahren hätte, dann hätte ich meine Großmutter, die mich ja großgezogen hat, ja, ich hab bei ihr zu Hause gewohnt, ja, die hat Essen für mich gekocht, die hat mich in die Schule gebracht. Und ich hätte diese Frau wahrscheinlich irgendwie abgelehnt, ausgestoßen und hätte dann echt was kaputt gemacht. Denn was man ja, wenn man genau hinschaut, ne, sieht man, okay, das ist ein schwarzes Kind. Und diese Frau, die früher bei der SS gearbeitet hat, zieht dieses schwarze Kind groß. Also da muss doch was passiert sein, ne? Also sie hat sich offensichtlich verändert. Und das hätte ich aber alles kaputt gemacht, weil ich nicht an sie geglaubt hätte. Und das ist etwas, was wir heutzutage auch wirklich lernen müssen oder begreifen müssen. Selbst wenn wir jetzt hier Leute haben, die im rechten Spektrum sind, wir müssen an sie glauben, wir dürfen sie auch nicht aufgeben, weil wenn wir sie aufgeben, dann sind sie doch verloren. Ja? Die sind ja in ihrer Blase. Die holen morgens ihr Handy raus. Was ist das Erste, was sie da sehen? Ja, ihre Twitter, ihre Facebook-Accounts, ihre Blogs, wo sie rauf und runter mit Hass bespielt werden. Ne? Also das ist schon wichtig, dass wir glauben. Wir können nicht von denen erwarten, die kommen auf uns zu und bitten uns, kannst du mir mal helfen, ich will hier irgendwie nicht mehr Rassist sein. Also das wird nicht passieren. Deshalb, also die Aufgabe liegt eigentlich in der Gesellschaft, bei denen, die eben demokratisch denken, die offen sind, da liegt die Aufgabe. Aber es verstehen nicht so viele Leute. Die meisten sagen, ja, die sind scheiße und weg damit. Ja. Und das finde ich so schlimm.
Würdest du denn sagen, dass es auch Menschen gibt, bei denen die Hoffnung echt schon verloren ist, weil die so weit rechts und so rassistisch mitunter sind, dass man da gar nicht mehr rankommt? Also es ist ja immer die Frage mit Nazis, mit Rechten, mit Rassisten, soll man mit denen reden? Du hast das hast dich dazu entschieden, das ganz explizit zu machen. Vielleicht sagst du auch nochmal, wieso eigentlich?
Bitte, jetzt habe ich es gerade nicht verstanden, weil der hat jetzt gerade was gesagt.
Jungfernheide.
Du hast ja sowohl in deinen Dokumentarfilmen, die du gedreht hast, als auch in deinem Buch Mo und die Aria, bist du ja ganz explizit zu den Menschen gegangen. Tegel, da darf man auch nicht mehr so lange hinfahren.
Türen können automatisch öffnen.
Aber der BER macht jetzt bald auf.
Vielleicht. wir waren bei deinem Dokumentarfilm und bei deinem Buch Mo und die Aria. Da bist du ja explizit immer genau auf die Menschen zugegangen, von denen man erstmal vermuten würde, dass sie dich irgendwie hassen oder dass die irgendwas ganz groß gegen dich haben. Die größten Rassisten hast du getroffen, warst irgendwie in den USA und in Deutschland unterwegs, warst aber auf dem Alexanderplatz bei Neonazis-Demos, hast Leute aus dem Ku Klux Klan getroffen. Woher kam das sozusagen auch dieses von dir aus, dass du gesagt hast, ich muss mit diesen Menschen jetzt reden?
Ich wollte Angst verlieren, ja, und ich wollte wieder ich selber sein, weil natürlich Rassismus, das katapultiert dich komplett aus deiner Mitte raus und macht dich komplett fertig und ja, das soll natürlich nicht sein, weil guck mal, was für ein schönes Leben, die Sonne scheint, blauer Himmel. Man könnte ins Schwimmbad gehen, wenn es jetzt offen wäre. Ich weiß nicht, ob es jetzt bei Corona offen ist.
Ist offen
aber,
wieder.
Ja, sehr schön. Ja, und man kann Fahrrad fahren, man kann mit den Skates unterwegs sein, man kann das Leben genießen. Und wenn du aber diese ganzen rassistischen Anfeindungen hast, dann ziehst du dich quasi in dich selbst zurück und grübelst, denkst, dass du nicht gut genug bist für diese Welt und dein Selbstbewusstsein geht quasi so ganz nach unten. Also ich könnte mir vorstellen, dass es viele Leute dieses Gefühl kennen. Ja, auch Frauen, die vielleicht von ihren Männern gedemütigt werden. Es gibt viele Menschen, die dieses Gefühl kennen und auch das Gefühl kennen, wie es ist, wenn man sich da eben hinein katapultiert und da nicht wieder rauskommt. Und das ist wirklich furchtbar. Und ehrlich gesagt, bin ich ganz froh, dass ich irgendwann mal das geschafft habe, da rauszukommen und eben wirklich nach vorne gegangen bin. Und deshalb, um Rassismus oder um mich wiederzufinden, musste ich quasi mit meinem Counterpart sprechen. Das konnte ich jetzt nicht in Büchern lesen, sondern ich brauchte das echt. Und zwar ganz echt. Und da habe ich angefangen, in einem Theaterstück in einem Knast mitzumachen, wo auch Nazis drin saßen. Ja? JVA Wriezen. Ist auch nicht weit von hier.
Brandenburg ist das?
Ja, genau. Und da habe ich dann die ersten Rassisten kennengelernt und war natürlich aber in einem geschützten Raum, weil da große Mauern drumherum waren. Und da konnte ich das machen. Aber die Vorbereitung war echt auch interessant. Am Abend vorher dachte ich so, oh no, wie soll das denn jetzt hier gehen? Wenn ich die jetzt da treffe, da werde ich wahrscheinlich in Ohnmacht fallen. Und dann habe ich mir Schweigen der Lämmer angeschaut als Vorbereitung. Oh, jetzt wird es aber hier voll.
Könnt euch ruhig auch setzen, wenn ihr wollt.
Mit Abstand? Wie soll das gehen?
Stimmt, erstmal Maske an.
Maske an, Alter. Guck da. Ja.
Schweigen der Lämmer hast du dir angeguckt?
Ja, Schweigen der Lämmer habe ich mir angeguckt, weil ich dachte, okay, wenn ich jetzt auf diesem Level bin, wenn ich da hinkomme, dann werde ich nicht sofort umfallen, sondern dann werde ich, ja, keine Ahnung, ein bisschen stärker sein. Und dann kam ich da an, das war auch, oh Gott, was für Anekdoten ich kenne, ja. Da kam ich da an und dann sagte die Wärterin am Eingang zu unserer Theatergruppe, sagte, bereit, wenn Sie es sind. Das ist der zentrale Satz aus Schweigen der Lämmer. Oh, ja.
Und warst du bereit?
Ja, ich war bereit, bin dann da rein. Herz mit Herzklopfen, mit zitternden Knien. Es war nicht schön. Aber da drin habe ich was gelernt. Und zwar habe ich ja dort die ganzen Leute kennengelernt, die Mörder, Vergewaltiger, alle möglichen, die Inhaftierten, die da vor sich hin vegetierten und keine Therapie bekommen haben. Das finde ich gar nicht schön, denn das brauchen sie. Ich habe dann quasi die Hände geschüttelt. Würde man jetzt in Corona-Zeiten nicht machen, aber da war das doch so, dass man die Hände geschüttelt hat. Und das haben auch alle mitgemacht, ja. Nur einer nicht. Und das war dann der Nazi. Der hat einfach so die Hand so hingehalten, so ganz zögerlich, hat dabei auf den Boden geguckt und war nicht in der Lage, mir in die Augen zu schauen. Und dann dachte ich so, was? So sind Nazis? Ich dachte, die sind stark, die wissen, was sie wollen, die sagen mir das ins Gesicht. Und dann war der so ganz schüchtern, oder weiß nicht, ob schüchtern, jedenfalls guckte der echt auf den Boden. Der war nicht in der Lage, mich anzuschauen, weil er genau wusste, oh, da ist mein Feind. Und ich habe gelächelt und das hat ihn echt gekillt, ja.
Weißt du, warum der saß, warum der im Gefängnis war? War es auch tatsächlich, weil er
ja,
irgendwas...
Ja, der hat einen afrikanischstämmigen Mann in Brandenburg brutal zusammengetreten.
Okay, also war so ein richtiger Hardcore-Rassist.
Ja. Und dann im Nachhinein dachte ich so, hey, der Junge sieht okay aus, ja, also ich verstehe es nicht. Aber Populisten schaffen das wirklich, aus Menschen auch Monster zu machen. Und das, ja, da muss man auch irgendwie ran. Und die müssen auch nicht in jeder Talkshow sitzen, das wollte ich vorhin auch nochmal sagen. Da waren wir auch stehen geblieben, warum gehe ich zu diesen Leuten hin? Und ich habe ja wirklich mich da so durchgearbeitet, unterschiedliche Rassisten eben zu treffen. Von einem kleinen Mitläufer bis hin zum weltberühmten Tom Metzger in Amerika und dem Ku Klux Klan. Und ich habe einfach, ja, es war ein Versuch, es war jetzt ein Selbstversuch. Es ist jetzt nicht so, dass ich das alles so genau geplant habe. Ich war auch bei einem Verschwörungstheoretiker, ne? Also das war nicht so geplant, das war ein Selbstversuch. Und letztendlich würde ich aber sagen, Leute, also diese Populisten, die ganz klar als Populisten zu erkennen sind, die muss man jetzt nicht unbedingt in jede Talkshow einladen. Und Gott sei Dank, ich glaube, mittlerweile haben sie es auch begriffen.
Würdest du die These stützen, dass man aus jedem, wenn wir es jetzt Monster nennen wollen, so hast du eben gesagt, aus jedem Monster auch wieder einen Menschen machen kann? Also kann man denen mit rationalen Argumenten oder mit welchen Argumenten kann man denen erklären, dass das, was sie denken, sagen, wie sie handeln, völliger Humbug und menschenfeindlich ist?
Es geht nicht über Reden. Das hat nichts mit Intellekt zu tun. Das ist eine emotionale Sache. Und ich glaube, Menschen müssen sich begegnen, müssen sich sehen, riechen, fühlen, keine Ahnung. Und auf der emotionalen Ebene erst werden sie wirklich begreifen, dass der andere, wenn er jetzt auch anders aussieht, vielleicht eine Frau mit Kopftuch oder so, ja, dass es jetzt nicht der Feind ist, sondern dass es eben auch Menschen sind, die hier leben und irgendwie das Schönste wollen für ihr Leben. Und das geht aber, glaube ich, nur auf der emotionalen Ebene. Und ich glaube, es ist eben wirklich wichtig, dass die Politik kapiert, wir müssen dafür Räume schaffen. Das ist noch nicht der Fall. Vielleicht möchte man auch meinetwegen einen afrodeutschen Jungen oder Mädchen in Schutz nehmen und sagen, oh nee, wir können jetzt nicht diese beiden extremen Fraktionen zusammenbringen oder so. Ich weiß es nicht. Oder sie denken sich gar nichts. Aber ich glaube... Wir müssen quasi einen Raum schaffen, wo man geschützt ist, wo es auch jemanden gibt, der sich ein bisschen thematisch auskennt. Und überall in Deutschland, in Berlin, gibt es fantastische Diversity-Trainer, Trainerinnen, ja, die ganz fantastische Arbeit machen. Die kann man irgendwie einladen, die machen dann mit den Schülern tolle Sachen. Ja, und die sind oft vom Fach, weil sie eben auch eine dunkle Hautfarbe haben. Und deshalb eben genau wissen, was man da machen muss, wie man Menschen eben zusammenbringt, aber eben auf einer emotionalen Ebene.
Wir würden jetzt gleich, weil wir jetzt gerade beim Thema Miteinander reden sind, wir haben zwei Spiele immer bei unserer Ringbahnfahrt. Und eins davon heißt...
Ringbahn Speed Dating.
Speed Dating.
Speed Dating. Da würde es darum gehen, wir... Wir fahren jetzt gerade einen Gesundbrunnen, sind wir. Du hättest jetzt eine Station Zeit, dass dir hier in unserer Umgebung, die Ringbahn ist gerade übrigens sehr, sehr voll. Ich frage mich, was so viele Menschen zur Mittagszeit hier drinnen machen. Aber du dürftest dir einen Menschen suchen und hättest genau eine Station Zeit, mit der einfach mal kurz zu sprechen.
Wow, Speed Dating, da muss ich jetzt mal mich umdrehen. Wen habe ich denn jetzt hier?
Das ist relativ voll. Ich hoffe, du kommst durch, aber jetzt steigen ja ein paar Leute
aus. Ob ich jetzt einfach zu den Frauen da hingehen kann?
Klar, ja? Du kannst hingehen, wo du möchtest.
Oh, guck mal, das haben die geahnt, jetzt fliehen sie. Und der haut auch ab. Darf ich mit dir sprechen?
Ich bin da.
Bitte?
Ich
Ah, okay. Sprich kein Deutsch. Auch gut. Jetzt kommt jemand rein. Ach, setzen Sie sich doch mal zu mir. Ich möchte Sie mal interviewen.
Vom Tagesspiegel.
Nein. Perfekt. Das ist aber jetzt, das ist jetzt wirklich ein Scherz.
Aber jetzt hindern Sie mich gerade. Ach, hier dabei, steht. Zu lesen.
Ja, aber es ist doch viel besser, wenn Sie jetzt mit mir hier sitzen. Wie empfinden
Sie
denn?
Nett.
Weiß ich nicht. Also im Moment bin ich noch nett. Kommt drauf an, was Sie mir sagen.
Was wollen Sie hören?
Wie empfinden Sie jetzt gerade diese Corona-Zeit?
Ich habe mich dran gewöhnt.
Ja?
Es belastet mich nicht. Ich habe keine Angst. Es belastet mich nicht und ich kann das auch hochziehen. Das ist.
Aber als Mann ist man ja quasi eher so gefährdet. Sie sind auch nicht mehr der Jüngste.
Danke.
Sie sehen super aus, ja, also davon ab, aber machen Sie sich da nicht Gedanken?
Nein, auch in meinem Beruf, jetzt möchte ich aber nicht über meinen Beruf sprechen, da müsste ich eigentlich gefährdet sein.
Was ist denn Ihr Beruf?
Ich bin im Gesundheitswesen.
Ah, Gesundheitswesen, oh wow, ich finde das ist so ein spannendes Thema. Da müssten Sie doch eigentlich in dieser Zeit oder schon vorher wahrscheinlich auch ausrasten, weil man ja überhaupt nicht genügend Kapazitäten hat für die Pflegeheime, für die Krankenhäuser.
Da gebe ich Ihnen völlig recht, aber das Entscheidende ist doch wirklich, dass man eine gewisse Gelassenheit und auch eine Zuversicht hat. Wir können uns alle verrückt machen, à la Bild-Zeitung, wir können uns alle verrückt machen, à la Nostradamus, ja, aber wir können auch ganz einfach normal mit einer Situation umgehen.
Schönhauser Allee.
Das Ding, das habe ich in meinem Leben vorher schon 10 Jahre getragen.
Nee, davon rede ich gar nicht. Ich meine, Sie müssen doch total sauer sein. Sie müssten doch total sauer sein, dass also die ganzen Minister, die es jetzt gegeben hat, bis Jens Spahn, einfach nicht in der Lage waren, also wirklich ein bisschen mehr Kapazität in dem Pflegeheim zu haben. Sie rackern doch wie blöde.
Jens Spahn?
Nee?
Mit Sicherheit nicht. Ja, das ist ein großer Schwätzer. Ja, ein großer Schwätzer, Schaumschläger und Schwätzer.
Na, das werden wir ihm mitteilen, oder?
Das machen Sie mal, das machen Sie mal, das ist wirklich furchtbar.
Und was sollte man jetzt ändern? Sie sind für diese eine Station hier eingestiegen? Also was haben Sie? Also Sie haben echt Bauchgefühl, oder? Darf ich mal Ihren Namen erfahren?
Ich bin der Hans-Jürgen.
Ah, weiter möchte er nicht sagen. Hans-Jürgen, mach's gut. Er zeigt uns einen Daumen hoch, ist doch schon mal nett.
Hans-Jürgen, ja.
Hans-Jürgen?
Guter Mann, liest Tagesspiegel.
Also das finde ich ja jetzt wirklich unglaublich. Hans-Jürgen steigt in einer Station ein. Ich sage, setz dich zu mir. Er gibt das Interview. Er hat auch noch den Tagesspiegel. Sag mal, das war jetzt wirklich wie...
Wir haben den gecastet, also,
ja,
weißt du.
Ja, aber haben wir ja nicht, ne?
Nee, haben wir nicht.
Das Leben ist wirklich verrückt. Also das war ja jetzt wirklich verrückt.
Ja, in den Öffis findet man immer... sind immer die nettesten Begegnungen. Du warst ja auch mal, was ich total spannend fand, apropos Öffis, ist jetzt nochmal ein bisschen anderes Thema, aber du bist mal während des Studiums hier in Berlin Taxi auch gefahren in Berlin.
Ja, genau, wir sehen jetzt ja gleich Prenzlauer Allee, habe ich dafür eine Story. ja, ich bin Taxi gefahren, dann 3,5 Jahre lang rauf und runter, also quer durch die Stadt. Und das war eine ziemlich wilde Zeit, also ich wollte Geld verdienen und bin dann immer nachts gefahren, am Wochenende. Und habe da ja ziemlich wilde Sachen auch erlebt, leider auch rassistische Sachen. Also wenn ich jetzt hier an Prenzlauer Allee denke, da bin ich nämlich auch vorbeigefahren mit einem heftigen Rassisten. Der hatte schon Schaum vom Mund, wirklich. Der hat mir von Rudo bis irgendwie oben in Reinickendorf die schlimme Sachen erzählt und den habe ich dann irgendwann da rausgelassen und habe gesagt, so, du musst dir jetzt ein anderes Taxi suchen, weil das ist ja auch toll, du hast also das Recht als Taxifahrerin, ja, hast du das Recht, jemanden auch rauszusetzen und der wollte über die Stadtgrenze und das musst du nicht machen.
Aber darfst du auch theoretisch innerhalb Berlins jemanden, wenn er dir blöd kommt, raussetzen?
Das habe ich jetzt so gesagt, aber vielleicht, das weiß ich gar nicht. Doch, wenn er dir blöd kommt, sicher. Ja, ja. Aber,
sollte so sein.
Du kannst auf jeden Fall, wenn du sagst, so über die Stadtgrenze fahre ich dich nicht, dann machst du das nicht. Und dann habe ich ihn rausgelassen und es gibt aber leider auch so ein Gesetz, dass du nicht aussteigen sollst, was ich einfach nicht mehr im Kopf gehabt habe, zur Sicherheit des Taxifahrers, nicht aussteigen. Ich bin natürlich ausgestiegen, gehe ums Auto rum, öffne ihm die Tür, dann springt der Typ raus. Ja, also erstmal habe ich auf ihn eingeredet, ja, bitte aussteigen, anderes Taxi suchen. Und dann springt er raus und Achtung, nimmt meinen Kopf und knallt ihn mehrfach auf mein Taxidach drauf. Bin dann irgendwann da so ganz schön dusselig gewesen und bin dann da wieder irgendwie raus. Bin rübergerannt zur Fahrerseite, Motor gestartet und bin dann weggedüst. Aber das war auch ganz schön...
Bist du danach noch weitergefahren? Also hast du das irgendwie deinem Chef gesagt?
Ich habe dann das Mikrofon genommen. Ich weiß gar nicht, ob man heutzutage in den Taxen noch so ein Mikrofon hat.
Ja, so Sprechanlage wahrscheinlich, ja.
Oh, ja, ich habe das Mikrofon genommen und habe gesagt, hey, hier war einer, der hat meinen Kopf aufs Taxidach gedonnert. Und dann hörtest du nur so über Funk, weil alle Taxifahrer gleichzeitig auf den Knopf gedrückt haben und dann hörst du gar nichts mehr. Und irgendwann hat der von der Zentrale gesagt, jetzt aber mal Ruhe im Karton, Ruhe, Ruhe, Ruhe. Wir wollen jetzt wissen, was City 33780, das war meine Nummer, was City 33780 zu erzählen hat. Und dann habe ich erzählt, ja, da war so ein Fahrgast und musste ich raus und dann war der gewalttätig. Und dann haben die gesagt, ja, wo ist das denn? Wir schicken sofort Leute, wer ist in der Nähe? Und dann kamen dann auch welche und haben mich dann irgendwo weit weg von diesem Mann getroffen. Wir sind ausgestiegen und die haben mich dann erstmal runtergeholt. Ja, ich bin dann nach Hause gefahren.
Und bist weiter Taxi gefahren danach noch oder war das...
Nee, also ich bin noch weiter Taxifahrerin gewesen. Ja, das schon. Aber ich bin jetzt nicht an dem Abend noch weitergefahren. Nee, aber ich hab's auch nicht zur Anzeige gebracht.
Hattest du denn auch schöne, positive Erlebnisse als Taxifahrerin?
Ich habe mal Boy George gefahren.
Okay.
Oh wow, das war super, ja. Der ist eingestiegen, ich schätze mal so um 2 Uhr nachts und wollte von, weiß ich nicht, irgendwie nach Kreuzberg in so einen Club. Und dann habe ich gesagt, oder erstmal habe ich in den Rückspiegel geguckt, denke, das Gesicht kennst du doch. Und habe dann so gefragt, ey, bist du Boy George? Und er sagte so, ja, kannst mal die Musik anmachen, weil es so Promi, ja, will nicht reden. Und dann hat er gesagt, lauter, lauter, lauter. Und dann sind wir da durch die Gegend geheizt und ja, das Auto wummerte nur so, die Bässe brummten. Und ja, ich war aber eigentlich, wo war ich ganz glücklich, dass ich ihn gefahren bin. Und wen habe ich noch gefahren? Rudi Carrell.
Mhm.
Rudi Carrell hat sich ganz, ganz toll mit mir unterhalten und hatte echt Spaß mit mir, weil wir haben so Anekdoten ausgetauscht. Und er sagte dann, ja, ich bin ja eigentlich jetzt schon da, aber egal, fahr einfach. Ja? Und dann sind wir einfach noch eine halbe Stunde gefahren, was natürlich auch auf der Uhr weiterging, ja, auf der Taxi-Uhr. Und das war nachher eine stolze Summe, die er dann bezahlt hat. Aber er wollte sich noch weiter mit mir unterhalten und hat mir also somit also wirklich auch was Gutes getan.
Und was erzählt so ein Rudi Carrell dann so? Hast du das noch in Erinnerung?
Habe ich das noch in Erinnerung? Oh, guck mal, die hält sich die Nase zu. Was ist mit der los? Und hat keine Maske auf.
Was ist denn Maskenersatz?
Mhm. Was hat er mir erzählt von irgendwelchen Projekten, die er musikmäßig da macht? Ja.
Okay.
Ja, genau.
Und wenn wir bei unterschiedlichen Berlin-Lebensstationen von dir sind. Du hast auch mal eine Bar gegründet.
Ja, wo sind wir denn jetzt hier gerade? Was waren das für eine Station?
Jetzt waren wir, ich glaube, wir sind in der, jetzt sind wir gleich Storkower Straße.
Storkower Straße. Ja. Also die Bar, die war in Berlin-Mitte in der Ackerstraße.
Mhm.
Und
Wie kam es dazu?
Nächste Station.
Ja, also ich hatte eine Freundin, die sagte, also die hatte schon vorher eine total legendäre Bar. Da müsste man eigentlich auch einen Film drüber machen. Also die hieß Boudoir. Und da gab es in der Mitte gab's ein Bett. Das habe ich mitgeschweißt, ja. Und da lümmelten immer alle drauf rum. Das war, glaube ich, 4x4 Meter oder so. Mit Baldachinen und dem ganzen Kram und da gab es super Cocktails oder Drinks und sehr viele bunte Leute, also gay rauf und runter und ja, es war wirklich, also fast wie New York eigentlich, so vom Feeling her. Und diese Freundin, die Suse, sagte dann, hey, komm, lass uns doch mal eine Bar aufmachen. Und ich war zu der Zeit Liebe Sünde Moderatorin, also bei ProSieben habe ich Liebe Sünde, das Erotik.
Eine der ersten afrodeutschen Moderatorinnen bist du da auch gewesen.
Richtig? Genau, also ich glaube, ich bin die erste afrodeutsche Moderatorin. Da gibt es natürlich noch Arabella Kiesbauer, also ist ein bisschen geschummelt, aber die ist Afro-Österreicherin.
Okay.
Genau. Ja, und da habe ich in der Zeit Liebe Sünde moderiert und hatte ein bisschen Cash auf Tasche. Und dann haben wir da ganz schöne Möbel uns machen lassen. Das Konzept war eben alles weiß, cremefarben, Leder, ganz toll. Und es war halt eine Lounge, die hieß Seven Lounge. Und die war in der Ackerstraße noch bevor MTV da war. Also wir waren die Ersten. Und sonst war da einfach alles Rotto und sah wirklich total unschön aus. Und die war wirklich eine coole Bar. Streckenweise so bekannt, dass sogar die Lufthansa in ihren Blättern, die sie da halt über die unterschiedlichen Städte haben, hat die Lufthansa die Seven Lounge sogar announced. Interessanterweise war der Begriff Lounge war ja überhaupt nicht, kannte man ja wirklich nur über Lufthansa Lounge oder irgendwas. Aber, also Hotel Lounge, aber man kannte das nicht als Begriff für Bar. Und wer war es eigentlich? Tipp oder City? Ich glaube, Tipp war es.
Nicht der Tagesspiegel.
Nee. die haben geschrieben, ja, Frau Asumang, was ist denn bitteschön eine Lounge? Also wirklich, also wir waren ganz, ganz vorne und ich war bei Harald Schmidt und der hat dann auch gefragt, können Sie uns das mal erklären, was ist denn eine Lounge?
Jetzt
ja, eine Bar
auch
ist eine Bar, da gibt es Remi Demi und du trinkst vielleicht härtere Drinks oder bist laut und eine Lounge ist ein bisschen ruhiger, du hast eher auch so Chill-Out-Musik, du trinkst auch gepflegtere Cocktails, du sitzt vielleicht auch dann after work und das ist einfach ein ganz anderes Konzept.
Was wäre so der Drink, den du damals empfohlen hättest oder den du so regelmäßig getrunken hast?
Ach, so, weiß nicht, Mojito oder so. Aber wir hatten auch unseren eigenen Drink, den Seven Lounge Cocktail. Der war also wirklich auch der beliebteste.
Was war da drin?
Rum? Kann sein Ginger Ale? Ich weiß es nicht so genau. Ich bin ja keine Barkeeperin, ja. Aber ich hatte nur Barkeeperinnen. Das war auch, gehörte auch zum Konzept. Also nur auch Frauen dort zu haben, Frauen zu featuren und coole Barkeeperinnen. Also das hat auf jeden Fall immer was, ne? Wo sind wir denn jetzt?
Jetzt sind wir auf jeden Fall im Osten der Stadt am Ostkreuz gleich.
Ah ja, okay.
Genau. Und ich würde fast vorschlagen, wir haben noch ein zweites Spiel, was wir immer spielen. Und das würde ich jetzt schon mal anteasern und dann einfach am Ostkreuz gleich losspielen. Und zwar heißt das...
Eine Station, Entscheidungen.
Das Spiel geht so, dass ich dir immer zwei Worte gebe zur Auswahl und du musst dich dann zwischen den beiden entscheiden.
Also und es gibt und auch sagen, warum.
Du kannst das entweder ganz schnell und...
Egal. Oder einfach
so machen oder du begründest es noch. Je nachdem, wie gerade...
Der Zuhörer überlegt sich dann selbst, warum ich das gesagt habe.
Also du kannst gerne auch begründen, wie du möchtest. Das Erste, sind wir denn schon da?
Zum Regionalverkehr.
Ostkreuz, bist du hier eigentlich oft oder ist es eher so eine Ecke, wo du nicht so oft bist?
Ostkreuz, wenn ich nach München fahre, ich glaube, da kommt man mit dem Zug im Ostkreuz vorbei.
Ah ja, bist du öfters in München?
Ab und zu, ja. Oder in die Richtung? Nach Leipzig muss man, glaube ich, auch über München, oder? Nee, Quatsch, jetzt erzähle ich Quatsch.
Also aber wenn, dann Südkreuz, glaube ich.
Ostkreuz oder Südkreuz? Ach nee, das heißt Südkreuz, ja.
Südkreuz ist es.
Ich fahre nicht so viel. Ich hatte auch lange Zeit, hatte ich wirklich eine U-Bahn-Phobie und eine S-Bahn-Phobie natürlich auch. Da konnte ich gar nicht fahren.
Ach wirklich? Weil das zu eng war, oder...
Ich habe mal, weiß ich nicht, da fand ich das irgendwie immer da so eng und ich habe auch so ein bisschen Klaustrophobie und da konnte ich mich irgendwie nicht gegen wehren. Jetzt habe ich das überwunden, aber deshalb kenne ich also nicht so viele U-Bahn-Stationen. Ich habe dann immer, bin ich dann mit Autos oder Fahrrad gefahren.
Ich würde jetzt loslegen.
Ja.
Und vielleicht kannst du danach dann noch was zum Fahrrad erzählen. Also, es geht los.
Oh. Egal. Der hat so eine, was ist das, so eine Gasmaske?
Gasmaske oder so.
Wie im Krieg.
Also, wir fangen unser Spiel an. Liebe oder Sünde?
Liebe.
Comedy oder Drama?
Oh, das ist schwierig. Ich glaube, ich sage jetzt mal Comedy.
Vergangenheit oder Zukunft?
Zukunft.
Lieber vor der Kamera oder hinter dem Schreibtisch?
Vor der Kamera.
Reden oder zuhören?
Als Moderator ist wichtig zuzuhören.
Ja oder nein?
Ja.
Kassel oder Berlin?
Berlin.
Grüne Soße oder Currywurst?
Da sage ich grüne Soße, kommt aus Kassel oder aus Hessen.
Mit 3 oder mit 7 Kräutern?
Mit 7.
Mit oder ohne Schnauze?
Mit oder ohne was?
Schnauze. Mit oder ohne Berliner Schnauze?
Ruhig mit. Hauptsache reden.
Berlin Tag oder Nacht?
Tag.
Berliner Ring oder Randbezirke?
Berliner Ring.
KDW oder Späti?
Späti.
Gin Tonic oder Sterni?
Sterni? Was ist Sterni?
Sternburger, das Bier.
Oh Gott, ich bin so Olja.
Kein Problem.
Gin mag ich nicht, dann nehme ich Sterni.
Und als letztes noch Michael Müller oder Müllermilch?
Das ist aber jetzt fies. Ich sag mal Michael Müller, weil der hat mir nämlich das Bundesverdienstkreuz angesteckt im Auftrag für Herrn Steinmeier.
Das hast du letztes Jahr bekommen.
Ja, das habe ich letztes Jahr freundlicherweise bekommen.
Vielleicht immer kurz, da ist ein Zeitungsverkäufer, der jetzt gerade... Gibst du denen normalerweise was, wenn so Zeitungsverkäufer...
Ich gebe denen schon was, aber ich habe so ein Ding, also eigentlich gebe ich meistens Frauen was, weil ich denke, Frauen sind eher benachteiligt und Männer können sich vielleicht noch eher so durchschlagen als Frauen und deshalb, also wenn ich eine Frau sehe, der gebe ich was, Männern, je nachdem, wie sie drauf sind. Und der hat jetzt hier so einen Mundschutz mit einem Gerippe vorne drauf, das finde ich nicht so sexy.
Nadine packt schon aus.
Außerdem habe ich gar kein Geld, weil sie hat nämlich, huch, da ist was runtergefallen.
Nadine hat das Portemonnaie. An dieser Stelle Grüße an unsere Kollegin Nadine, die auch immer mit bei uns in der Ringbahn mitfährt.
Gibst du für mich auch was? Was soll's?
So, Bundesverdienstkreuz waren wir stehen geblieben. Ja, das hast du ja in den letzten, 2019 hast du das
genau,
bekommen.
Im November, ja.
Was war das für ein Moment für dich? Wie wichtig war das, dass irgendwie dein ganzes Engagement, was du jetzt irgendwie auch seit Jahren gegen Rassismus auf allen Ebenen durchbringst, dass das dann auch nochmal gewürdigt wird und zwar von der obersten Stelle des Staates?
Schön. Schön, weil ich auch, muss ich sagen, manchmal wirklich am Ende bin mit meinen Kräften. Weil ich denke, ich erzähle hier, ich rede mir den Mund fusselig. Ich bin ja viel in Schulen und Unis unterwegs, eben zu diesem Thema Rassismus. Und dann kommt Pegida. Dann, ich rede weiter, dann kommt die AfD. Ja, ich rede weiter, dann kommt George Floyd oder was weiß ich. Also es hört ja nicht auf, ja. Und eigentlich muss ich fast zum Selbstschutz irgendwann sagen, sorry Leute, ich kann das nicht mehr machen. Aber dann kam eben erst der Landesverdienstorden und dann kam eben das Bundesverdienstkreuz. Und das ist eigentlich wirklich auch ein bisschen Verpflichtung. So, Alte, mach mal weiter. Ja, es ist so, ne? Ich kann nicht sagen, ich kriege jetzt das Bundesverdienstkreuz und dann sage ich, ja, vielen Dank, und jetzt mache ich was ganz anderes. Also das passt irgendwie nicht so zusammen. Also ich habe mir daraufhin geschworen, also dieses Thema auf jeden Fall noch weiter zu machen, weiter zu beackern und da nicht aufzugeben und auch, glaube ich, meine positive Einstellung zu diesem Thema, eben Menschen zusammenzubringen und nicht nur Nazi rauszubrüllen, sondern wirklich Menschen zusammenzubringen, auch eben zu zeigen, wie es sich anfühlt, als Mensch mit einer dunklen Hautfarbe zu leben, um da auch die Menschen, die Leute ein bisschen wach zu rütteln. Also das mache ich auf jeden Fall weiter. Aber ich habe auch neue Projekte.
Auf die Schulen würde ich noch mal kurz zu sprechen kommen, weil für mich jetzt würde ich erstmal denken, dass das ein einfach super guter Ansatzpunkt ist, bei den Leuten anzusetzen, die noch frisch und jung sind, bei denen noch nicht sich irgendwelche blöden Strukturen im Kopf festgesetzt haben. Du bist ja auch bei jetzt Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage.
Ja, da bin ich Patin.
Genau, da bist du auch Patin.
Lange, ja.
da geht ihr ja dann auch ganz viel in Schulen und so weiter und so fort. Du gehst auch mit deinem Film dahin und guckst den an. Wie ist denn so dein Eindruck, gerade hier in Berlin an den Schulen? Gibt es da, wenn du jetzt auch die vergangenen Jahre dir anguckst, gibt es da irgendwie positive Entwicklungen? Hast du das Gefühl, es gibt immer welche, die direkt was verstehen? Oder hast du das Gefühl, man stößt da teilweise auch an seine Grenzen? Also wie gut funktioniert das?
Ich muss, glaube ich, jetzt mal kurz was trinken, weil...
Ja.
Lieber den Tee, Salbeitee, weil ich bin ein bisschen jetzt hier ausgetrocknet. Ich habe ja 11 Tage gefastet.
Sehr lange.
Ja, sehr, sehr lange. Heute habe ich... Kannst du mal mein Mikro halten?
Ja, ich halte mal dein Mikro.
Und dann habe ich heute Morgen einen Apfel gegessen und jetzt bin ich aber schon ein bisschen daneben. Jetzt muss ich die Maske mal ein bisschen hochziehen. Okay, danke.
Hast du gar nichts gegessen die 11 Tage?
Nee, nur Wasser und Tee. Heilfassen.
Krass.
Heil, ne? Auch ein schönes Wort.
Schule, waren wir stehen geblieben.
Ja,
wie ist Schule. Wie ist der aktuelle Stand? Wie gut funktioniert das, mit den Jüngsten da über Rassismus zu reden?
Ja, ich habe ja ein bisschen so einen anderen Ansatz. Ne? Ich bin ja versöhnlich unterwegs, zeige dann den Film, entweder die Aria, meistens die Schulfassung, die ist 45 Minuten, oder auch Roots Germania, mein ersten, ne? Das ist so eine Identitätsreise.
Da warst du auch in Ghana dann?
Da war ich in Ghana, ja, das war ganz toll. Ja, dann zeige ich den Film und danach gehen wir halt in die Diskussion mit den Schülern und ich übernehme das auch alles, muss auch keiner irgendwas machen von den Lehrern, sondern ich gehe gleich in das Gespräch und dann geht der Finger hoch, Finger hoch, Finger hoch, Finger hoch. Das ist einfach ganz, ganz toll, weil es berührt die Leute, was ich da mache. Also, dass ich quasi trotz dieser hassvollen Anfeindungen eben trotzdem auf die Menschen zugehe. Mhm. Und ja, ich versuche es und ich versuche auch zu erklären, warum ich das mache und warum es eben wichtig ist, bei seiner Menschlichkeit zu bleiben. Weil ansonsten überlässt man das Feld ja den anderen. In Amerika war dieser eine Rassist, Tom Metzger, der hat mich immer versucht, aus dem Gleichgewicht zu bringen. Der hat mir so Sachen gesagt wie, dein Vater ist ein Genentführer. Der hat die Gene deiner weißen Mutter geraubt, um seine Rasse aufzuwerten. Und das ist natürlich so eine... sind wir jetzt schon wieder?
Wir sind gleich schon da, aber erzähl die Geschichte fertig.
Genau. Und er hat immer versucht, mich aus dem Gleichgewicht zu bringen. Und das hat nicht funktioniert. Und hat dann noch einen draufgesetzt und draufgesetzt und draufgesetzt. Und es ist ihm einfach nicht gelungen. Und das finde ich, das sollten wir auch lernen, zu begreifen, diese Menschen wollen dich aus dem Gleichgewicht bringen. Egal, ob du eine dunkle Hautfarbe hast oder ob du ein Demokrat bist und dich einsetzt eben für Demokratie und Gleichberechtigung. Sie wollen dich aus dem Gleichgewicht bringen. Und wenn du das weißt, dass es eine Struktur ist, ja, dann, jetzt müssen wir aussteigen. Jetzt
müssen wir kurz einmal aussteigen.
Oh.
Wir können das Gespräch, ja, aber noch fertig.
Machen wir mal einfach draußen weiter.
So, wir gehen jetzt einmal kurz raus.
Puh. Wenn du weißt, dass derjenige dich ja aus dem Gleichgewicht bringen will, dann kannst du da einfach stehen, auch als Schüler, auch als kleines afrodeutsches Kind kannst du einfach stehen. Und dann geht quasi diese negative Energie von dem Rassisten, die ziehst du wie Tai Chi einfach an dir vorbei, zack. Und dann schießt der ganze Mist einfach ins Leere und du bleibst bei deiner Mitte. Und das, ja, das gefällt den Schülern einfach, weil es ihnen Kraft gibt.
Und was ist mit den Schülern, die sozusagen die Privilegierteren sind? Verstehen die das auch, dass es umgekehrt aber auch an ihnen liegt, dass sie auch was in der Hand haben, an den Strukturen zu ändern?
Ja, also das merken sie schon, weil die meisten haben ja überhaupt nicht gewusst, wie das ist. Jetzt haben wir eben durch den George Floyd, durch diesen brutalen Mord, haben das natürlich alle Kinder mitbekommen, auch die, sag ich mal, Privilegierten. Aber in der Regel ist das nicht so, dass privilegierte Kinder irgendwas mitkriegen von denen, die wirklich durchs Leben eiern und Struggle und kämpfen müssen und was sie für Anfeindungen erleben, das kriegen viele gar nicht mit. Das ist dann oft für die ein Schock gewesen. Und interessanterweise habe ich also wirklich bei fast jeder Veranstaltung mit den Schülern am Ende da eine Traube von Kindern um mich herum und die wollen mich dann alle umarmen.
geht jetzt natürlich gerade nicht. Ich mache jetzt auch so Webinars, aber egal. Und das ist echt total schön, weil viele einfach dadurch auch aufwachen. Aber ich ziehe sie nicht in den Hass, so, oh, scheiß Nazis, sondern ich ziehe sie eher zu ihrer Menschlichkeit hin. Und das macht mir große Freude.
Und was wäre, wenn du jetzt in die Zukunft blickst, wenn du auf die USA blickst, aber auch hier gerade in Deutschland, Berlin ganz konkret, was wären so deine Wünsche für die Zukunft? Was muss passieren, damit wir hoffentlich nicht die nächste Situation haben, den nächsten schlimmen Mord oder die nächsten Anfeindungen, den nächsten Hass, sondern dass sich endlich mal was strukturell ändert?
Ja, also gerade dieser institutionelle, strukturelle Rassismus, da muss wirklich viel getan werden. Denn ich bin ja selber mal auch zusammengeschlagen worden. Habe ich das eigentlich schon erzählt? Nee, habe ich gar nicht erzählt. Und zwar von der Polizei am 1. Mai, ja, in Kreuzberg. Und da war ich etwa, sagen wir mal, so einen Kilometer weit entfernt von diesem ganzen Remi-Demi am 1. Mai. Und lief da so lang, Paul-Linke-Ufer, wollte mich in ein Café setzen. Und dann sehe ich eine Wanne, ja, in Berlin weiß ja jeder, was eine Wanne ist, ein Polizeiwagen mit geöffneter Tür in die entgegengesetzte Richtung der Einbahnstraße fahren. Ich laufe da lang, denke, wieso haben die Tür auf, wieso fahren die in die entgegengesetzte Richtung? Und dann springen die raus, das waren so 5, 6 Männer, und die haben natürlich auch, wenn sie auf solchen Riots sind, haben die natürlich so eine ganz martialische Klamotte an und rannten auf mich zu. Und ich hatte einfach nur einen Reflex gehabt, und bin dann einfach gerannt, weil ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich hab denen nichts getan, ich habe nichts gemacht, auch vorher nicht. Also ich habe gar nichts gemacht. Und die sind trotzdem einfach auf mich zugerannt und ich bin weggerannt und bin dann irgendwann gestolpert und dann haben die mich zusammengetreten. Und also es kann einfach nur die Hautfarbe gewesen sein, ja. Weil warum haben die das gemacht? Und dann habe ich immer gerufen, ich bin doch eine Frau, ich bin doch eine Frau, ich bin eine Frau. Ich hatte ganz kurze Haare und sah echt aus wie ein Junge. Ja. Und dann haben sie abgelassen, sind weitergegangen und ich lag da halt da rum. Ne. Und das ist etwas, was man doch wirklich ändern kann. Also gerade auch das, was eben in Amerika passiert ist, dass man eben nicht auf einem Menschen kniet, jetzt George Floyd mit der dunklen Hautfarbe, und das auch quasi fast genießt, so wie das ausgesehen hat. Also so weit weg vom Menschsein eigentlich. Es ist so schlimm. Und da muss man noch einfach ein bisschen mehr Bildung reinbringen. Und das wollen ja die Amis auch machen. Das sollten wir auch hier machen, dass wir da noch viel mehr Bildung und Aufklärung, eben auch Diversity-Training oder sonst was machen. Ja, gut. Aber wir haben natürlich 3 Jahre Ausbildung. In Amerika haben sie 3 Monate. Das ist schon ein Riesenunterschied. Aber auch hier kann man noch viel mehr machen. Es gibt jetzt zum Beispiel beim Militär gibt es jetzt wieder Rabbis. Das finde ich toll. Ja, solche Sachen begeistern mich total.
Also quasi die Menschen zusammenbringen und...
Ja, genau.
Ein letztes Schlusswort von dir, Mo. Dann sind wir fertig.
Ein letztes Schlusswort?
Schlusssatz.
Ich liebe Berlin.
Schön, schönes Schlusswort, schöner Schlusssatz. Dann vielen Dank, dass du da warst. Es hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, dass durch unsere Masken der Ton gut verständlich war. Genau, und das war's dann auch schon wieder mit unserer Folge Eine Runde Berlin. Schön, dass wir sie zusammen gedreht haben und bis bald.
Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.